Hier ist Großstadtradio.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitten in Pankow. Mein Name ist Mia und gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim habe ich diese Podcast-Folge gestaltet. Anlass dafür ist der 25. November, der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ein Tag, der an eine Realität erinnert, die für viele Frauen und Kinder zum Alltag gehört. Auch hier bei uns in Pankow. Für diese Reportage haben wir mit Menschen gesprochen, die nah an dieser Realität arbeiten. Mit einer Vertreterin der Bora Frauenprojekte, mit einer Vertreterin der Frauenkreise und Space to Grow und mit politischen Vertreterinnen aus der Bezirksverordnetenversammlung Pankow. Wir sprechen über Schutzräume, über Barrieren und strukturelle Lücken und über die Frage, was passieren muss, damit keine Frau und kein Kind in Pankow ohne Hilfe bleibt. Doch bevor wir beginnen, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Folge sprechen wir über die unterschiedlichen Formen von Gewalt an Frauen, unter anderem häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt. Einige Inhalte können belastend sein. Bitte hör dir die Folge nur an, wenn du dich damit nicht überforderst. Und nun kommen wir zum ersten Gespräch dieser Folge. Ich spreche mit Alicia Königer von den Bora Frauenprojekten. Dort ist sie Bildungsreferentin. Sie gibt uns zunächst einen Einblick darin, was Bora eigentlich macht, welche Angebote es gibt und für wen sie da sind und wie ihr Alltag in dieser Arbeit aussieht.
Ja, also wir sind in Pankow ja ein relativ großer Träger, der mit betroffenen Frauen und Kindern zum Thema häusliche Gewalt arbeitet. Und wir haben ja verschiedene Einrichtungen, also einmal die Beratungs-, also Fachberatungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Und wir haben die ambulanten Hilfen, die Familienhilfen anbieten und betreutes Einzelwohnen, Einzelfallhilfen und psychosoziale Prozessbegleitung. Und wir haben auch ein Frauenhaus, das aber den Standort in Berlin geheim hat. Und aus unserer langjährigen Arbeit ist dann einfach die Idee entstanden, dass es auch ganz wichtig ist, zu dem Thema Fortbildungsarbeit und Präventionsarbeit zu machen. Und daraus hat sich meine Stelle entwickelt. Das heißt, die gibt es jetzt seit 2023 und ich mache eben Fortbildungsarbeit für Fachkräfte, ja auch Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsarbeit im weiteren Sinne.
Gab es denn in letzter Zeit einen Moment, der dich total persönlich darin bestätigt hat, die Arbeit, die ihr leistest, fortzuführen, dass das das Richtige ist?
Ja, also ich muss mich jetzt gerade daran erinnern, dass ich vor kurzem die Dokumentation Die Unbeugsamen auf ARD angeguckt habe und da geht es um Politikerinnen in der Bundespolitik, die ja in den 70er und 80er Jahren Bundestagsabgeordnete waren und die dann natürlich mit sehr vielen ja, Vorurteilen und Anfeindungen zu kämpfen hatten. Und da habe ich erst wieder gedacht, wow, also es gab so viele mutige Frauen in der Vergangenheit, die für ja, feministische Perspektiven und für Frauenrechte gekämpft haben. Und das ist was, was mich immer wieder anspornt. Also wenn ich in die Vergangenheit zurückgeguckt habe, wie viele Frauen einfach immer weitergemacht haben und sich nicht entmutigen lassen haben. Und das ist so ein bisschen mein Vorbild. Deswegen denke ich mir, ja, ich mache auch einfach weiter. Und es ist für mich keine Option aufzugeben, weil es wurde so viel erreicht und so viel erkämpft. Und ja, das müssen wir uns erhalten und hoffentlich auch noch weiter ausbauen, dass es noch selbstverständlicher wird oder dass es vielleicht irgendwann auch eine Welt gibt, in der Gewalt in Partnerschaften kein Thema mehr ist oder wo ja, vielleicht Kinder nicht mehr in gewaltvollen Familiensystemen aufwachsen müssen, wo Menschen sich trauen, selber einzugestehen, dass sie vielleicht Probleme haben mit, wie sie Konflikte lösen, wie sie vielleicht auch ja, selber zu Gewalt neigen und wir das als Gesellschaft aufarbeiten und verändern können. Und ja, da denke ich immer irgendwie auch an die vielen mutigen Frauen zurück. Und das gibt mir dann Hoffnung und ich denke mir, einfach weitermachen.
Und wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen und dann einen maximal positiven, optimistischen Blick in die Zukunft werfen wollen, wenn wir Wünsch dir was spielen, was wäre es denn, was ihr euch wünschen würdet?
Also ich würde mir wünschen, dass es einfach endlich eine feste und geregelte Finanzierung gibt, dass nicht jedes Jahr darum gebankt werden muss, können wir das so erhalten oder nicht, sondern dass wir einfach in Ruhe unsere Arbeit machen können, dass die Istanbul-Konvention vollständig umgesetzt wird mit allen tollen Artikeln, die da drin stehen und dass wir alle endlich in einer Welt leben, frei von Gewalt für alle Menschen und ja, ich mir dann irgendwann neu überlegen kann, was ich eigentlich beruflich machen möchte, weil mein Job braucht es dann nicht mehr.
Einschub. Bevor wir weiter in die Gespräche einsteigen, möchten wir einen Moment auf die aktuellen Zahlen schauen. Denn Gewalt gegen Frauen ist auch in Berlin kein Randphänomen, sondern ein wachsendes gesellschaftliches Problem. In Berlin ist die Zahl der von Gewalt betroffenen Frauen im Jahr 2024 erneut gestiegen. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Inneres und Sport waren es rund 42.750 Frauen, ein Plus von 7,5% im Vergleich zum Vorjahr. Ein Blick auf Deutschland zeigt ein ähnlich alarmierendes Bild. Die aktuellen Lagebilder des Bundeskriminalamts, geschlechterspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten und häusliche Gewalt, beide veröffentlicht im November 2025, machen deutlich, wie ernst die Lage ist. 132 Frauen wurden im Jahr 2024 durch ihren aktuellen oder ehemaligen Partner getötet. Fast jeden Tag gab es einen Tötungsversuch. Insgesamt 308 Frauen überlebten einen versuchten Mord oder Totschlag. Weniger als alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland partnerschaftliche Gewalt. Insgesamt waren 2024 rund 171.000 Menschen von Partnergewalt betroffen. Darunter rund 135.000 Frauen. Das ist ein Anstieg um 1,9%. Bei den Tatverdächtigen zeigt sich ein deutliches Muster. Rund 78% sind Männer. Und auch die Zahl der Sexualdelikte bleibt hoch. Rund 53.500 Frauen waren 2024 Opfer sexualisierter Gewalt. Ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Fast die Hälfte von ihnen war minderjährig. Insgesamt lag der Anteil weiblicher Opfer bei 86%. Einschub, Ende.
Wie erlebt ihr denn als Bora gerade aktuell die Situation in den Frauenhäusern?
Die aktuellen Herausforderungen sind auf vielen verschiedenen Ebenen. Also ich würde sagen, die Frauenrechte stehen aktuell ganz schön in Bedrängnis. Ich kann von unserem Frauenhaus berichten. Also da sind eigentlich immer alle Plätze belegt und voll. Es kommt ja fast jeden Tag zu Abweisungen, also dass gewaltbetroffene Frauen oder auch queere Personen, Transpersonen, Interpersonen, dass die anrufen und fragen, ob es einen freien Platz gibt. Und die Kolleginnen müssen das absagen, weil alle Plätze besetzt sind und belegt sind. Und es gibt ja viele Frauenhäuser in Berlin und da ist die Situation bei allen eben die ähnliche. Das heißt, für die Kolleginnen ist das eine sehr belastende Situation. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die Aussichten für 2026 nicht gerade rosig sind, weil der Berliner Senat Kürzungen anbringen wird, also alle Anti-Gewalt-Projekte, also eigentlich die gesamte Fraueninfrastruktur, auch Frauenzentren, feministische Frauenzentren, aber auch Projekte, die für die Arbeitsmarktintegration speziell für Frauen gedacht sind, die erfahren alle Kürzungen, 2%. Und zu den 2% gehören aber auch, also kommen nochmal zusätzlich Stufenwechsel, Erfahrungsstufenwechsel dazu und auch Mietsteigerungen werden auch nicht übernommen. Und das bringt natürlich die Arbeit noch stärker in Bedrängnis, weil irgendwo müssen wir einsparen. Wir haben keine sehr ausgebaute Finanzierung. Also wir sind sowieso schon, ja, also wir haben viele Ideen, wie wir weiter ausbauen könnten, müssen aber das Minimale, das wir eigentlich haben, jetzt noch kürzen. Und das ist eine große Herausforderung und wird wahrscheinlich auch darin enden, dass der Schutz für gewaltbetroffene Frauen weiter reduziert werden muss.
Die Gewalt an Frauen nimmt zu und mit ihr der Druck auf die Unterstützungsstrukturen. Auch Einrichtungen wie Bora spüren das jeden Tag. Frauen, die sich hilfesuchend an das Frauenhaus wenden, müssen zum Teil bis zu 4 Wochen auf einen Platz warten. Gerade bei häuslicher Gewalt ist dieses Zeitfenster, in dem Betroffene bereit sind, Hilfe zu holen, oft sehr kurz. Es sind Momente, in denen Mut und Verzweiflung dicht beieinander liegen und in denen schnelle Unterstützung über Sicherheit oder erneute Gefahr entscheidet. Und trotzdem gibt es auch positive Entwicklungen.
Was ganz toll ist, 2018 ist ja in Deutschland auch die Istanbul-Konvention in Kraft getreten und das heißt auch rein also die Istanbul-Konvention ist ein Bundesgesetz, Deutschland hat es ratifiziert. Und in der Istanbul-Konvention ist der Gewaltbegriff erweitert worden. Also früher galt häusliche Gewalt ja oft als körperliche oder sexualisierte Gewalt. Und mit der Istanbul-Konvention ist wirtschaftliche, also ökonomische Gewalt und psychische Gewalt dazugekommen. Das bedeutet, dass alle Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind, den gleichen Schutzanspruch haben. Und diese Form merken wir natürlich auch viel deutlicher. Also wenn man das Augenmerk darauf legt, dann ist eigentlich auch klar, dass fast bei allen Fällen die Gewalt mit psychischer Gewalt anfängt oder auch mit ökonomischer Gewalt, weil das einfach Instrumente sind zur Unterdrückung. Daran hängen sich auch viele Formen der sozialen Gewalt dazu, weil wenn Menschen zunehmend isoliert werden, dann ja, werden sie auch vielleicht eingeschüchtert, sich Unterstützung zu holen bei anderen Menschen. Oder Menschen sind ja auch soziale Wesen, die wollen gern irgendwo dazugehören. Und wenn das Einzige, wo sie noch dazugehören, eben ja, vielleicht die Partnerinnenschaft oder die Familie ist, in der es aber Gewalt gibt, ist natürlich der Austritt viel, viel schwieriger. Und auch gerade psychische Formen wie emotionale Gewalt, wie Gaslighting. Also Gaslighting ist so eine ganz subtile Form der Manipulation, in denen Menschen immer wieder gesagt wird, das, was du tust, das, was du machst, das, was du denkst, ist falsch oder ist nicht genug. Und es verunsichert die Betroffenen ganz, ganz schwer. Und auch digitale Gewalt nimmt immer mehr zu. Also das ist eigentlich in jeder Beratung, an die ich mich erinnere, ist psychische Gewalt und digitale Gewalt mittlerweile Teil von dieser Gewaltspirale. Es eskaliert immer weiter. Und das heißt, die Herausforderung im Schutz- und Unterstützungssystem ist natürlich auch so eine Differenzierung in der Gewalt zu haben, aber auch die Verschränkung der gegenseitigen Gewaltformen.
Was kann man unter digitaler Gewalt verstehen?
Digitale Gewalt ist zum Beispiel bildbasierte Gewalt, also dass Menschen entweder Videos, die von ihnen gemacht wurden, weitergeschickt werden oder sie damit erpresst werden oder auch Deepfakes. Das sind so Formate, es gibt mittlerweile so Apps, da kann man quasi in Bilder, zum Beispiel in pornografisches Material, einfach Bilder, Gesichter von anderen Menschen, von anderen Bildern einfügen. Das wird dann oft so manipuliert und verschickt und wird bedroht. Also wenn du dich so und so verhältst oder wenn du das und das tust, dann schicke ich das rum. Und es schüchtert natürlich viele Betroffene total ein. Es gibt viele Formen von Stalking, die auch digital basiert funktionieren, also wo Menschen ausgespäht werden, wo die Standorte immer wieder abgefragt werden. Es gibt natürlich Beleidigungen, Bedrohungen, also ganz viele verschiedene Formen und das nimmt total zu. Und was wir auch immer wieder bemerken bei Betroffenen sind sogenannte Spare-Apps, also Spionage-Apps, die draufgeladen werden und die geben dann über, also eigentlich das ganze Smartphone-Verhalten kann damit ausgelesen werden, an wen geschrieben wird, mit wem telefoniert wird, wo die Person sich gerade befindet.
Und dementsprechend schwierig ist es dann auch, nach Hilfe zu suchen.
Ja, genau.
Was gibt es denn für Hürden für Betroffene, die eventuell dagegen sprechen, aus Sicht der Betroffenen, sich bei euch zu melden und nach Hilfe zu fragen?
Hürden gibt es leider sehr, sehr viele. Also da denke ich sofort an strukturelle Hürden. Also zum Beispiel viele Betroffene sind verzweifelt auf der Suche nach einem bezahlbaren Wohnraum. Egal wo in Berlin, es ist überall total schwierig. Das heißt, es ist schon mal sehr schwierig für Betroffene aus der Situation der Gewalt rauszukommen. Die Frauenhausplätze sind dann leider oft belegt. Es gibt dann da manchmal keine schnelle Hilfe und Unterstützung. Und woran ich auch denke, ist, dass viele Betroffene sehr, sehr viel Scham haben, sich einzugestehen oder vielleicht das auch öffentlich zu machen. Und wenn sie mit einer Mitarbeiterin aus einer Beratungsstelle sprechen, dann ist das irgendwie eine Art von Öffentlichkeit, weil sie mit einer anderen Person, die sie gar nicht kennen, darüber reden. Also es ist eine große Scham, dass sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, weil viele leider immer noch glauben, sie hätten irgendeine Schuld daran, sie haben irgendwas falsch gemacht, sie haben sich vielleicht falsch verhalten. Und ich finde ganz wichtig in der Arbeit mit betroffenen Menschen ist immer wieder zu sagen, die Person, die Gewalt ausübt, ist für die Gewalt verantwortlich. Und Scham ist deswegen so ein ganz großer Hinderungsgrund. Und was wir auch immer wieder bemerken, ist vor allem, dass zum Beispiel Akademikerinnen für sich auch so das Vorurteil haben, jetzt habe ich doch einen hohen Bildungsabschluss. Das heißt, eigentlich müsste ich doch genau wissen, wie eine gesunde Beziehung zu verlaufen hat und dass dort aber die Scham manchmal noch so viel größer ist, weil sie eben für sich selber internalisiert haben, ich habe es nicht geschafft oder ich habe nicht geschafft, da rauszukommen. Und das würde ich sagen, ist zum Beispiel eine ganz, ganz große Hürde.
Und wie stark ist der Druck durch steigende Mieten hier im Kiez, soziale Notlagen oder bürokratische Hürden spürbar?
Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen auf so einen speziellen Kiez, weil die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass wenn betroffene Frauen hier keine Unterstützung finden, dann versuchen sie in anderen Bezirken nachzufragen, ob sie da Hilfe bekommen. Und genauso ist es ja auch so, dass es bei Frauenhäusern eine Bannmeile gibt, also dass Frauenhäuser bestimmte Frauen oder auch TIN-Personen, also Transpersonen, Interpersonen oder non-binäre Personen nicht aufnehmen, wenn die zu nah an diesem Gebiet wohnen, weil man eben dafür Sorge tragen möchte, dass die Frauen oder die schutzsuchenden Personen nicht einfach, ich sag mal, in ihrem Alltagsspaziergang wiedergefunden werden können. Das heißt, dass Berliner Schutzsystem kann sich nicht immer nur auf einzelne Bezirke auswirken, weil es eben ganz berlinweit funktioniert. Was wir aber merken, zum Beispiel in der Frauenberatungsstelle, dass viele Frauen eben anrufen und bei ganz vielen verschiedenen Beratungsstellen und fragen, habt ihr einen Termin, habt ihr jetzt schnell einen Termin? Und dann Kolleginnen sagen müssen, nee, leider in 4 Wochen, dann rufen sie woanders an und woanders und dann finden Sie vielleicht früher einen Termin, sagen den anderen aber nicht ab, dann entsteht da wieder eine Leerstelle, also dass es so eine große Verzweiflung gibt. Und ja, wir brauchen natürlich also überall an allen öffentlichen Orten eigentlich ein ganz klares Symbol und Zeichen gegen Gewalt, also dass sich auch der Bezirk dagegen stark macht, dass sich staatliche Institutionen dagegen stark machen, die natürlich auch die Verpflichtung haben der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Häusliche Gewalt ist ein strukturelles Problem, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und deswegen muss es auch als gesamte Gesellschaft angegangen werden.
Was würdet ihr euch denn wünschen von der Pankower Bezirkspolitik konkret?
Ja, also wenn die Pankower Bezirkspolitik unsere finanziellen Lücken schließen könnte, da wären wir schon mal sehr dankbar. Also wir haben da einige Ideen oder auch jetzt natürlich durch die Kürzungen dann Ausfälle. Also da können die sich gerne bei uns melden. Und dann würden wir uns wünschen, dass auch die Bezirkspolitik in Pankow sich einfach für die Rechte von gewaltbetroffenen Frauen und TIN-Personen und Kindern stark macht, das immer wieder anbringt, dass es total wichtig ist und auch eine Grundversorgung, weil Deutschland die Istanbul-Konvention unterschrieben und ratifiziert hat. Also das auch sichtbar macht in dem Bezirk, dazu Veranstaltungen durchführt, dass Mitarbeiterinnen geschult werden in den Bezirken, aber auch in allen staatlichen Institutionen, dass es ja auch Informationsmaterial für Betroffene gibt, also dass es einfach so eine ganz große Sichtbarkeit braucht.
Und wie kann ich mir so aktuell den Austausch mit der Politik vorstellen? Findet der an irgendeiner Stelle statt oder wie verschafft man sich als Organisation vielleicht auch an der Stelle Gehör?
Ich zum Beispiel, also ich bin ja nicht bei uns in der Funktion der Geschäftsführung, aber in meiner Funktion als Bildungsreferentin hatte ich jetzt auch Kontakt zum Bezirksamt Pankow. Also es gibt ja eine Beauftragte zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Soweit ich weiß, ist die Stelle seit diesem Jahr und da sind wir miteinander in Kontakt getreten und haben da jetzt auch schon mal eine Fortbildungsveranstaltung organisiert und dort hatte ich auch dann den Austausch mit der Gleichstellungsbeauftragten. Also da gibt es jetzt auf jeden Fall politische Netzwerke, die sich da bilden. Es gibt auch in Pankow einen Facharbeitskreis zum Thema häusliche Gewalt, der schon seit Jahren läuft und wo ganz viele Institutionen, aber auch Einrichtungen involviert sind. Und das ist natürlich auch ein ganz starkes Zeichen. Und dieser Facharbeitskreis, die organisieren auch regelmäßig Veranstaltungen und ja, machen sich stark für das Thema und sind dann quasi politisch vernetzt in die praktische soziale Arbeit oder Institutionen. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein ganz praktisches Beispiel, wie zwei so enge Kooperationen aussehen können.
Von Alicias Wünschen an die Pankower Politik kommen wir nun zu einer weiteren Organisation, die du auch vielleicht, wenn du fleißig mitten in Pankow hörst, bei uns schon einmal gehört hast. Denn mein Kollege Joachim, an den ich jetzt gleich für den nächsten Teil des Podcasts abgebe, der war bei Frauenkreise und Space to Grow und da lernen wir nun Niki kennen.
So, ich bin jetzt bei den Frauenkreisen gelandet, Space to Grow, in der Corina Straße in Prenzlauer Berg und spreche mit Niki. Hallo Niki.
Hallo Joachim.
Ja, meine erste Bitte ist die nach einer kurzen Vorstellung. Was macht ihr hier bei den Frauenkreisen bei Space to Grow?
Wir sind ein feministisches Zentrum und machen viele verschiedene Dinge. Erstmal stärken wir Frauen und queere Personen, aber mit einer Betonung auf Frauensternchen. Also Empowerment-Arbeit, aber auch Sensibilisierung. Also wir arbeiten sozusagen gegen das Patriarchat, würde ich mal sehr allgemein sagen. Und versuchen einerseits zu empowern, andererseits zu sensibilisieren und auch zu schützen. Also wir haben eine sehr diverse Klientel, sowohl die BesucherInnen unserer bildungspolitischen Veranstaltungen, aber auch die Klientinnen unserer Beratungen, Begleitungen und Workshops sind alle unterschiedlichen Altersgruppen, alle unterschiedlichen Herkünfte, alle unterschiedlichen Bildungsgrade. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Aber die Arbeit von Space to Grow ist sehr konkret Peer-to-Peer, Beratung, Begleitung und Empowerment von Migrantinnen für Migrantinnen, von geflüchteten Frauen für geflüchtete Frauen. Das ist so das, was wir machen. Die bildungspolitische Arbeit besteht vor allen Dingen aus Paneldiskussionen, Lesungen, Seminare, Workshops, Filmvorführungen, alle möglichen Formate, die über Patriarchat, aber vor allem auch über die Intersektionalität von Unterdrückung informieren und sensibilisieren, weil unsere Arbeit eben nicht irgendeine feministische Arbeit ist, sondern intersektional feministische Arbeit. Das heißt, wir haben den Anspruch, nicht nur Geschlechterdiskriminierung zu beachten und zu thematisieren und dagegen zu kämpfen und zu arbeiten, sondern eben Diskriminierung in der Überschneidung mit Rassismus, aber auch mit Klasse. Und das ist unser Anspruch oder auch unsere Analyse. Können wir wirklich gegen diese Unterdrückung nachhaltig kämpfen?
Was ist deine ganz persönliche Motivation, dich jeden Tag mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Erstmal bin ich selber eine Frau. Also, ne, Niki, sie, ihr, Cis-Frau, weiße Cis-Frau, Griechin und Deutsche. Ich bin 54, ich bin alleinerziehende Mutter. Ich habe auch schon Gewalt erlebt in meiner Biografie. Und insofern, ja, erstmal kann ich das, betrifft es mich selber, bin ich selber als Betroffene sozusagen vom Patriarchat sehr leidenschaftlich in dieser Arbeit. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach ein Wunsch nach Gerechtigkeit. Ich finde, Gerechtigkeit ist etwas, was uns glücklich machen kann, glaube ich. Und genau, dafür möchte ich eintreten. Das ist so meine persönliche Motivation.
Einschub. Der 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ausgerufen wurde er von den Vereinten Nationen, um weltweit auf geschlechtsspezifische Gewalt aufmerksam zu machen. Gewalt, die überall vorkommt. In Familien, Beziehungen, Behörden, Institutionen und im öffentlichen Raum. In Berlin wird dieser Tag jedes Jahr sehr sichtbar begangen. An vielen Orten der Stadt gibt es Veranstaltungen, Lesungen, Workshops und Mahnwachen. Auch Pankow setzt ein deutliches Zeichen. Am Bürgeramt Prenzlauer Berg wird die Berliner Anti-Gewalt-Flagge gehisst, begleitet von einer Mahnwache der Omas gegen rechts. Auch an den Rathäusern in Pankow und Weißensee wird Flagge gezeigt, als Ausdruck von Solidarität und einer klaren Haltung gegen Gewalt. Der Bezirk hat dazu einen eigenen Veranstaltungskalender veröffentlicht, in dem zahlreiche Aktionen angekündigt sind. Workshops, Vorträge, Filmabende, Selbstermächtigungsangebote und Diskussionsveranstaltungen, unter anderem im Frauenzentrum Paula Panke, im Eva-Frauenzentrum, in Berlin-Buch und in verschiedenen Kiezorten. Eine dieser Veranstaltungen fand bei den Frauenkreisen in der Corinna Straße statt. Dort stand das neue Gewalthilfeschutzgesetz sowie die Istanbul-Konvention im Mittelpunkt. Also der völkerrechtliche Vertrag, der alle Staaten verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, Betroffene zu schützen und Täter konsequent zu verfolgen. Und genau in diesem Rahmen wurde ein Fall besprochen, der zeigt, wie groß die Lücke zwischen Anspruch und Realität sein kann. Einschub, Ende. Wie genau sich dieser Fall zugetragen hat, darüber haben wir mit Niki gesprochen.
Kannst du mir ein Beispiel aus eurer ganz aktuellen Arbeit nennen?
Ja, ich kann ein Beispiel nennen von einer afrikanischen, migrantischen Mutter von zwei Kindern, die mit einem weißen europäischen Vater, Partner, die partnerschaftliche Gewalt erlebt hat. Und die hat dann die Polizei gerufen. Dann kommt auch automatisch das Jugendamt dazu, wenn da Kinder involviert sind. Und in dem Nachgang hat dann diese Mutter, haben sich die ganzen Institutionen, Jugendamt, Polizei, Gerichte, Jugendhilfesystem, die ganzen Träger und so weiter, im Prinzip eher mit dem Vater solidarisiert, statt die Gewalt zu sanktionieren und die Mutter zu schützen. Und wir mussten sozusagen intervenieren. An allen möglichen Stellen mussten wir intervenieren. Wir mussten selber ermitteln über die psychische Gewalt, die die Mutter über viele Jahre erlebt hatte durch diesen Vater und Partner. Wir mussten Berichte korrigieren, die geschrieben wurden und die falsch waren. Wir mussten an vielen Stellen sozusagen die Mutter unterstützen gegen diese Institution. Und ein Beispiel dafür ist, wie da so Fehler passieren, dass das Jugendamt beispielsweise erst nach einem halben Jahr in diesem Fall sich zum ersten Mal auf unsere Initiative überhaupt hingesetzt hat mit uns, um einmal die ganze Geschichte der Mutter anzuhören, die Seite der Mutter zu hören, die sie bis dahin noch gar nicht kannten, nach einem halben Jahr. Also das ist nur so ein Beispiel, ne? Wie Institutionen nicht bewusst, nicht absichtlich, aber dazu beitragen, dass so strukturelle Gewalt passiert und institutionelle Gewalt passiert gegen die vor allem migrantischen Mütter. Ja.
Wie ist die Geschichte ausgegangen?
Ja, durch unsere vielen Interventionen haben wir schließlich erreicht, zusammen mit der Anwältin der Mutter, dass das Kammergericht letztendlich vorherige Urteile aufgehoben hat und der Mutter Recht gegeben hat. Und das Kammergericht hat dann auch anerkannt, auch explizit in seinem Beschluss anerkannt, dass diese Frau, diese Mutter nicht nur die partnerschaftliche Gewalt erlebt hat, sondern im Endeffekt auch im Anschluss nochmal Gewalt erlebt hat durch die ganzen Institutionen, mit denen die Mutter dann im Nachgang zu tun bekommen hat. Also das war dann ein großer Erfolg für uns, aber natürlich für die Mutter vor allen Dingen und für die Kinder natürlich, die da auch gelitten haben die ganze Zeit unter dieser Gewaltsituation.
Und um bei diesem großen Erfolg zu bleiben, hat uns natürlich auch interessiert, wie Sie zu diesem Beispiel gekommen sind und vor allen Dingen auch, wie in so einem Fall vorgegangen wird.
Der Gewalt auszuweichen, das ist ja das, was Gewalt macht, ne? So. Und genau, also das ist was ganz Wichtiges, was wir machen. Und wir sind sozusagen, wir stärken ihr den Rücken in dem Sinne, dass die Institutionen auf einmal merken, diese Person ist nicht alleine. Diese Frau steht da nicht alleine, sondern sie hat eine Struktur im Hintergrund, mit der sie rechnen müssen. Weil gerade das, und das ist leider, wenn man das intersektional betrachtet, das rassistische Element an dieser ganzen Sache ist, dass gerade migrantische, ganz besonders geflüchtete Mütter, die Gewalt betroffen sind, vom System so gesehen werden als schwach, als Menschen ohne Geld. Also die können sich keine großen Anwältinnen leisten, die sie dann super vertreten und so weiter. Die haben kein Netzwerk hier, kennen die Sprache nicht. Das heißt, das System weiß unbewusst, ich will niemandem unterstellen, dass das bewusst und absichtlich passiert, aber das System, also mit System meine ich die verschiedenen Institutionen und Strukturen, wissen sozusagen unbewusst, diese Person, von der Person ist nichts zu befürchten, wenn wir hier Fehler machen. Ganz einfach, ja. Und das, und dementsprechend, weil alle so prekär arbeiten, weil alle so am Limit arbeiten, weil alle so schlecht personell aufgestellt sind und so weiter und so schlecht fortgebildet sind auch, ganz oft, werden ganz viele Fehler gemacht. Oft oder meistens, würde ich sogar sagen, ohne Absicht. Aber die Leidtragenden sind dann die Betroffenen, gerade geflüchteten Mütter, die, ja, die da durch das Netz fallen. Ja. Und das versuchen wir zumindest da, ein Support-System zu sein, mit dem dann die Außenwelt rechnen muss. Ne? Die sind dann auch überrascht. Also die sagen dann auch, wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Also, und wir haben dann eine Vollmacht von der Klientin und können dann auch mit ihr auftreten und mit ihr für sie eintreten.
Diejenigen, die zu euch kommen, müssen die irgendwas mitbringen? Also was bedeutet das für sie? Müssen sie zum Beispiel finanzielle Mittel dabei haben?
Also wir sind ja ein senatsfinanziertes Projekt und sind ja gerade dafür da, dass eben auszugleichen, dass im kapitalistischen System gerade Frauen auch oft armutsbetroffen sind, gerade migrantische Frauen, insbesondere geflüchtete migrantische Frauen von Armut betroffen sind und ja gar nicht die Mittel hätten. Und ich klopfe mal auf Holz, haben wir solche Strukturen, aber sie werden ja auch gerade abgebaut. Ne? Wir sind ja mitten in einem Kürzungskampf Kampf gegen Kürzungen. Auch bei uns, auch wir werden über weniger Mittel verfügen nächstes Jahr. Auch wir müssen Beratungen streichen zum Beispiel. Leider. Mehrsprachige psychologische Beratungen müssen wir streichen, weil uns die Mittel fehlen werden. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist auch für Pankow natürlich schlecht. Also das ist ein Angebot, das wir hier in Pankow machen, wo viele, viele Personen aus Pankow, auch aus dem Kiez hier zu uns kommen und diese psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Das sind 7 Stunden die Woche, die wir da anbieten, kostenlos, anonym, ohne Krankenkassenkarte. Da können die Personen einfach kommen, sie können auch kontinuierlich kommen. Ja, das wird wegfallen leider.
Was würdest du Betroffenen raten? Wir haben jetzt ja ganz viel gesprochen schon über Angebote, die es gibt, die ihr macht, zum Thema Prävention auch. Aber wenn jetzt eine Betroffene gerade diesen Beitrag vielleicht hört und so im Anfangsstadium ist und sich überhaupt nicht zu helfen weiß, was sind so aus deiner Erfahrung heraus so, ja, vielleicht die ersten Tipps, wo Frau sich dann schlau machen kann, wie sie sich verhalten kann, wo sie hingehen kann? Zu euch zum Beispiel, klar, aber was ist so das Erste, wo man sagt, das wäre ein guter Ratschlag?
Ja, zu uns kann natürlich jede immer kommen. Corina Straße 10 in Prenzlauer Berg, Frauenkreise und Space to Grow. Wir sind von Montag bis Donnerstag von 12 bis 16 Uhr immer da. Aber auch darüber hinaus sind wir auch oft offen, also einfach mal vorbeikommen und sich informieren. Darüber hinaus, das Internet ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor und da kann jede mit einer einfachen Schlagwortsuche natürlich schnell auch fündig werden, was es für Angebote gibt. Und so passiert es ja auch, dass wir dann angerufen werden. Ne? Also viele Kontaktaufnahmen passieren ja eher übers Telefon oder übers Internet. Viele schreiben uns dann erstmal an. Also wir kriegen einfach irgendeine Nachricht. Ganz wichtiges Problem ist natürlich oft Sprache. Also gerade geflüchtete Personen, die ja jetzt auch diesen Beitrag nicht verstehen, haben große Hürde, eine große Barriere dazu, Unterstützung zu bekommen. Da ist es, wie gesagt, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Das spricht sich dann innerhalb der Communities herum, wenn da Personen hier eine gute Unterstützung bekommen haben. Es gibt eine allgemeine Hotline, die Big Hotline. Da kann man immer anrufen. Bis jetzt Tag und Nacht, also zu jeder Zeit. Aber auch das ist in Gefahr aufgrund der Kürzungen. Kann es passieren, dass die Hotline nicht mehr rund um die Uhr besetzt sein kann.
Von den Auswirkungen dieser Kürzungen kommen wir nun zu einem Thema, das Niki sehr am Herzen liegt.
Die Situation von geflüchteten Frauen in Unterkünften, das an sich ist eigentlich auch schon Gewalt. Also keine Intimsphäre, keine Privatsphäre, keine freien Zugänge zu Sanitätsanlagen und Küchen. Das ist sehr, also in den Sanitätsanlagen ist es oft unsicher, nicht hygienisch, nicht sauber. Die Ausstattung von Frauen mit Mitteln fürs Überleben in den Unterkünften. Also es gibt jetzt die Bezahlkarte, die ja kommen soll, auch für Berlin, wo dann gar kein Bargeld mehr, also wo noch eine Karte da ist, mit der man dann nur noch in ganz besonderen Geschäften einkaufen kann. Ne? Also mal eben mit dem Kind ein Eis kaufen an der Ecke zum Beispiel ist dann nicht mehr möglich. Aber auch andere so kleine Käufe, ne, die man so nebenher macht, sind nicht möglich.
Von der Situation von Geflüchteten in Unterkünften werfen wir nun nochmal einen Blick auf die aktuelle Lage von gewaltbetroffenen Frauen in Pankow.
Wie wir jetzt wissen, gibt es seit kurzem auch in Pankow eine Beauftragte für die Umsetzung der Istanbul-Konvention und Stefanie auf dem Berge. Das ist super wichtig. Wobei natürlich, das heißt natürlich jetzt noch nichts. Ne? Es muss erstmal, wenn es Beauftragte gibt, dann müssen die natürlich auch erstmal gucken, wie sind die ausgestattet, mit was für Mitteln und wie können die arbeiten, was für Kompetenzen bekommen die, auch einzugreifen, zu intervenieren und so weiter. Das bleibt jetzt abzuwarten. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass sie AnsprechpartnerInnen sein kann, oder die Beauftragten allgemein in den Bezirken, für konkrete Fälle. Also für den Fall, den ich ja auch beschrieben hatte, hätten wir das zum Beispiel bei dem Jugendamt damals in diesem Fall dringend benötigt, dass wir den Bezirk direkt ansprechen können und sagen können, hallo, hier beachtet eine Behörde nicht die Istanbul-Konvention. Hier wird jahrelange psychische Gewalt zum Beispiel nicht beachtet, ne? Was dann ein ganz klarer Verstoß gegen die Istanbul-Konvention ist. Also solche Sachen. Dafür ist eine beauftragte Person für die Umsetzung der Istanbul-Konvention super wichtig. Und davon gibt's in ganz Berlin erst sehr wenige Bezirke, von denen jetzt Pankow einer ist. Das ist eine sehr gute Nachricht.
Und wie steht es um die Wünsche und Forderungen der Frauenkreise und Space to Grow an die Politik?
Also Geld. Ja, die Politik müsste Prioritäten setzen und feministische Arbeit zur Priorität machen, zur Bildungsarbeit erstens, aber auch feministische Arbeit, um Frauen zu stärken. Und wenn ich Frauen sage, sage ich das immer mit einem Sternchen, beziehungsweise möchte das eigentlich nicht so eng begrenzt. Ne? Frauen und queere Personen möchte ich mit gemeint wissen, immer auch rückwirkend. Genau, also die Politik muss Gelder bereitstellen, viel mehr als jetzt. Nicht nur müssen Kürzungen nicht passieren, sondern es müssen locker das Zehnfache. Wir brauchen eigentlich das Zehnfache, 10-20-fache, um mit der Gewalt, die es schon gibt, angemessen umgehen zu können und die angemessenen Umgang damit zu finden und vor allen Dingen sie verhindern zu können. Und darüber wird zu wenig gesprochen, über Prävention. Weil das machen wir ja hier auch. Ne? Also die bildungspolitische Arbeit, die wir machen, das ist Prävention von Gewalt. Weil eine Person, die Wissen hat über Patriarchat, über strukturelle Geschlechterdiskriminierung, am besten schon junge Frauen und queere Personen, sind natürlich empowered mit Gewalt, die ihnen begegnet, die ihnen trotzdem begegnen wird, das ist auch klar, aber damit vielleicht informierter umzugehen, Strukturen besser zu kennen, Möglichkeiten besser zu kennen, die es gibt, Angebote, eben nicht in einem Gewaltverhältnis bleiben zu müssen. Ja? Die Normalität von Gewalt gegen Frauen auch abzulehnen. Und das zu dekonstruieren in unseren Köpfen, weil das ist ja, ne, das macht ja Patriarchat. Dass es Gewalt gegen Frauen auch so normalisiert im Kopf, ja. Genau. Also wenn wir das erreichen können, dann ist das Prävention das beste Mittel gegen Gewalt. Das heißt, es müsste natürlich ein großer Shift passieren hin zu Prävention, aber trotzdem muss natürlich die Gewaltschutzinfrastruktur trotzdem erhalten bleiben bzw. noch ausgebaut werden, weil die reicht natürlich so, wie sie ist, auch gar nicht aus. Genau.
An dieser Stelle wollen wir auch die politische Perspektive hörbar machen. Dafür haben wir mit Hanna Wettig gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Bezirksverordnetenausschusses für Gleichstellung, BürgerInnenbeteiligung und Wirtschaftsförderung in Berlin-Pankow und Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben sie gefragt, wo aus ihrer Sicht die größten Herausforderungen liegen, wenn es um Gewaltschutz und Unterstützung für Betroffene in unserem Bezirk geht.
Vernetzung ist auch ein Riesenproblem, sind wir jetzt aber angegangen. Und zwar seit Sommer haben wir da intensiv dran gearbeitet, nämlich die Istanbul-Konvention auf Bezirksebene umzusetzen. Die Istanbul-Konvention ist eben der Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt. Der sollte, also das ist eine UN-Konvention, die hat Deutschland ratifiziert, sollte eigentlich schon seit Jahren umgesetzt sein, ist noch nicht so richtig passiert. Es gibt auf Senatsebene eine Strategie, aber auf Bezirksebene war da bisher noch nicht so viel passiert. Jetzt haben wir seit 2 oder 3 Monaten eine Koordinatorin und die soll Vernetzung herstellen. Vernetzung ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, die Polizei wird gerufen, weil sich entweder die Nachbarn beschweren oder weil tatsächlich auch die Frau den Notruf gerufen hat. Dann stellen sie fest, ja, okay, ist jetzt doch nicht so wild und gehen wieder weg. Da sind ja aber auch Kinder. Und Kinder sind häufig auch von Gewalt betroffen. Und das Jugendamt oder die Hilfen für Erziehung, die könnten da dann auch mal gucken. Da erfolgt aber überhaupt keine Meldung und genau auch umgekehrt. Also Kinder sind von Gewalt betroffen, vielleicht sagen die Lehrerin, der Lehrer mal Bescheid im Jugendamt, die gucken vorbei, nehmen das vielleicht sogar wahr, dass die Frau so aussieht, als wäre sie auch von Gewalt betroffen, melden das aber niemandem. Und das Problem haben wir, führt dann auch immer wieder dazu, dass wie zum Beispiel in Pankow eine Frau auf der Straße ermordet wurde. Das war an mehreren Stellen bekannt, aber es war halt nicht weitergegeben worden und da ist dann halt nichts passiert. Und das soll diese, also soll eben die Koordinatorin der Istanbul-Konvention vernetzen. Dazu gehört auch Jobcenter, dazu gehört das Sozialamt, dazu gehören auch verschiedene andere Stellen im Bezirk.
Gibt es denn da noch andere politische Maßnahmen, wo Sie sagen, also das können wir anschieben, das ist aktuell geplant und ja, das ist auch vielleicht notwendig, um den Schutz vor Gewalt weiter zu verstärken?
Ja, wir gucken zum Beispiel ganz genau, in welchen Regionen haben wir ein Problem. Wir haben jährlichen Frauengesundheitsbericht und daraus können wir eben sehen, wo es möglicherweise zu Gewalt kommt, wo es vielleicht auch Probleme mit psychischer Gewalt gibt, also wo verstärkt Depressionen oder sowas auftreten. Und eine Region, die wir identifiziert haben, ist Buch. Dort finden jetzt auch einige Maßnahmen statt. Es gibt auch einen Aktionstag. Dann gibt es so kleinere Sachen. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Das habe ich nämlich fürs Bezirksamt initiiert. Ich habe einfach mal so einen kleinen Antrag gestellt, dass überall auf den öffentlichen Damentoiletten diese Abrisszettel sind. Abrisszettel, wo drauf steht, wo man sich hinwenden kann, wenn man von Gewalt betroffen ist als Frau in mehreren Sprachen. Und deswegen auf der Toilette, erstens, da guckt man drauf, ne, ist ein ruhiges Örtchen. Und das ist auch für Frauen, die jetzt zum Beispiel von ihrem Ehemann begleitet werden zum Amt, ist das eine gute Möglichkeit. Die haben nämlich dann, also es gibt Frauen, die sind in der Situation, die können sich so eine Broschüre oder so gar nicht mitnehmen und da mal reingucken. Und die können das eben unbeobachtet auf der Toilette machen. Das haben wir jetzt hier in allen bezirklichen Toiletten. Und jetzt ist das Bezirksamt dran, das hat die Idee aufgenommen und redet mit den Genossenschaften da und auch mit den freien Trägern, dass das da aufgehängt wird. Das ist eine ganz kleine Maßnahme. Wir haben da ja auch das Bürgerhaus, wir haben da eben Träger vor Ort, wo sich Menschen hinwenden können. Das ist sicherlich ganz wichtig, auch dass das eben erhalten bleibt. Und der zweite ganz große Aspekt ist, also wo wir dringend ran müssen, wir brauchen Schutzkonzepte und eine bessere Ansprache in den Unterkünften für Geflüchtete und Wohnungslose.
Wir haben noch eine weitere politische Stimme eingeholt. Auch Susanne Kühne teilt ihre Einschätzung zur Situation von Gewalt gegen Frauen in Berlin-Pankow mit uns. Sie ist unter anderem Beisitzerin im Vorstand der BVV-Fraktion Die Linke, gleichstellungspolitische Sprecherin und, wie Hanna Wettig, Mitglied im Ausschuss für Gleichstellung, Beteiligung und Wirtschaftsförderung.
Insgesamt, und das ist sehr dramatisch, beobachten wir eine Zunahme an häuslicher Gewalt. Das wirkt sich natürlich auch auf Pankow aus. Wir haben diese Zunahme nicht nur in Berlin oder in Pankow, sondern bundesweit. Und das führt dazu, dass wir immer mehr Schutzplätze eigentlich brauchen. Also die größten Herausforderungen sehe ich persönlich in der Finanzierung. Und natürlich insofern im Zugang zu den Frauenhäusern, als dass es nicht genügend Schutzplätze gibt und Beratungsangebote eben eingestampft werden. Aktuell ist die Situation allerdings so, und das ist hier in Pankow durchaus genauso der Fall. Wir haben eine große Kürzungswelle, die wir gerade durchleben, und das betrifft leider auch die Trägerlandschaft und auch in dem Bereich, wo es um Frauenhäuser und Schutzplätze geht. Hier haben wir eigentlich einen stärkeren Bedarf an Schutzplätzen, eine Erhöhung des Bedarfs, dass Zufluchtswohnungen zur Verfügung stehen. Und dem kann seit Jahren allerdings schon nicht in ausreichendem Maße nachgekommen werden. Es gibt ja die Istanbul-Konvention, die vorsieht, dass geeignete Maßnahmen zu treffen sind, um den Schutz vor Gewalt zu stärken, den Frauen durchleben müssen. Meines Erachtens nach zählen da natürlich auch Präventionsangebote zu. Das heißt, wir brauchen mehr Aufklärungsarbeit. Die Gleichstellungsbeauftragte beispielsweise hier im Bezirk Pankow muss besser ausgestattet werden. Sie brauchten mehr Mittel, wie alle Beauftragten im Übrigen von dem Bezirksamt, brauchen mehr Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit, für Aufklärungsarbeit. Also es müssen Informationen an die Bevölkerung niedrigschwellig gegeben werden können. Es muss Aufklärung erfolgen können in Fachveranstaltungen, in weiteren Veranstaltungen. Und da brauchen wir natürlich auch eine Prioritätensetzung seitens des Bezirksamtes. Und da wurde mit dem Beschluss des Haushalts leider nicht so eine Prioritätensetzung vorgenommen, wie wir das uns gewünscht hätten. Das heißt, wir müssen insgesamt natürlich eine bessere Präventionsarbeit haben, was die Täter angeht oder potenziellen Täter. Hierfür brauchen wir Maßnahmen, die es ermöglichen, eben mit diesen sogenannten Tätern oder angehenden Tätern oder gewaltbereiten Tätern oder TäterInnen, das können ja auch Frauen sein, dass dort Angebote geschaffen werden können, die Prävention leisten, also die eine Hilfestellung leisten. Das andere ist aber auch, dass es mehr Zufluchtswohnungen gibt und dass insgesamt der Wohnungsmarkt besser ausgebaut wird, mit bezahlbarem Wohnraum, der schnell auch zugänglich sein kann, sodass eine Unabhängigkeit bei den Frauen auch schnell erreicht werden kann und sie eben auch schneller, sage ich mal, der Situation, in der sie sich dann vielleicht befinden, entfliehen können.
Gewalt gegen Frauen ist kein Ausnahmefall. Sie passiert jeden Tag, auch hier in Pankow. In Familien, in Beziehungen, in Behördenstrukturen und an Orten, an denen eigentlich Schutz und Unterstützung gewährleistet sein müssten. In dieser Folge hast du gehört, wie groß die Lücke zwischen Anspruch und Realität oft ist. Frauen, die wochenlang auf Hilfe warten müssen. Fälle, in denen psychische Gewalt erst dann anerkannt wird, wenn engagierte Beratungsstellen sie mühsam dokumentieren. Und politische Akteurinnen, die um Lösungen ringen in einem System, das noch immer zu langsam, zu knapp finanziert und zu wenig vernetzt ist. Aber du hast auch gehört, dass sich etwas bewegt. Es gibt Menschen, die jeden Tag kämpfen. In Frauenhäusern, in Beratungsstellen, in Initiativen, in der Nachbarschaft und in der Politik. Menschen, die Schutzräume schaffen, zuhören, begleiten und dafür sorgen, dass Gewalt sichtbar wird und Betroffene nicht allein bleiben. Wenn du selbst Unterstützung brauchst oder dir Sorgen um jemanden machst, die Big Hotline ist rund um die Uhr unter 030 611 0300 erreichbar. Das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen erreichst du anonym unter 116 016. Das war Mitten in Pankow. Ich bin Mia und ich danke dir, dass du so einem wichtigen Thema deine Aufmerksamkeit schenkst.
Großstadtradio, Berlin Independent.